Also ich begrüße Sie ganz herzlich zum Thema Hämostasiologie. Hämostasiologie ist ja die Lehre von Blutgerinnungsstörungen und es gibt im Prinzip zwei Arten von Blutgerinnungsstörungen. Einmal Blutgerinnungsstörungen, die zu vermehrten Blutgerinnselbildungen führen, also Thrombosen, Lungenembolien, gelegentlich auch Herzinfarkten und Schlaganfällen. Das ist die Thrombophilie. Das ist letztendlich nicht Thema der heutigen Stunde, sondern heute geht es letztendlich um Blutgerinnungsstörungen, die zu einer Blutungsneigung führen, also zu einer Hämorrhagie oder einer hämorrhagischen Diathese, also Neigung zu Blutung. Und ich werde halt in den ersten 10, 15 Minuten kurz propädeutisch Ihnen was zur Physiologie und Pathophysiologie von Gerinnungsstörungen erzählen, um dann letztendlich anhand von Klinik und wenigen Laborbefunden einige Fälle vorzustellen, die wir dann im Seminar in dieser Woche weiter vertiefen werden. Also hier ist einmal sehr vereinfacht, sehr schematisch dargestellt, wie die Blutgerinnung in vivo funktioniert. In vivo, wissen Sie, haben wir einmal die Endothelzellen. Die Endothelzellen dienen dazu, dass sie quasi eine Barriere bilden zwischen den potenziell aktivierbaren Thrombozyten hier im strömenden Blut, hier ist also die Gefäßwand, und den Eiweißen. Und wenn diese Barriere zerstört ist, also zum Beispiel durch eine Gewebsverletzung werden die Endothelzellen hier abgeschilfert, dann kommt es zur Aktivierung der plasmatischen und zellulären Gerinnung und zwar über verschiedene Mechanismen. Ein Mechanismus ist der von Willebrand-Faktor. Der von Willebrand-Faktor ist letztendlich ein multimeres Protein, ein Eiweiß, was an das Kollagen der verletzten Gefäßwand, also an das Subendothel, bindet und quasi eine Brücke bildet zwischen den verletzten Gefäßwänden und den im Blut zirkulierenden Thrombozyten. Also von Willebrand-Faktor ist ein ganz wesentlicher Initiator quasi der zellulären Blutgerinnung. Parallel dazu werden auch Thrombozyten aktiviert, indem letztendlich Kollagen selbst ein Aktivator für Thrombozyten ist. Es gibt halt Kollagenrezeptoren auf der Thrombozytenoberfläche und sobald die Thrombozyten mit Kollagen exponiert werden, dann werden die Thrombozyten aktiviert. Diese Aktivierung der Thrombozyten läuft auch über verschiedene redundante Stoffwechselwege. Unter anderem gibt es zwei wichtige Stoffwechselwege, das nämlich die Thrombozyten nach Aktivierung Adenosindiphosphat und Thromboxan A2 bilden. Und das sind wesentliche Agonisten der Thrombozytenaktivierung, sodass letztendlich durch diese Bildung und Freisetzung von ADP und Thromboxan A2 letztendlich weitere Thrombozyten an den Ort der Gefäßwandverletzung rekrutiert werden und es dann zu einem Wundverschluss kommt. Das nennt man auch primäre Hämostase. Diese Begriffe primäre, sekundäre Hämostase hat man natürlich verlassen, weil es letztendlich Parallelvorgänge gibt und eine Vielzahl von Wechselwirkungen. Aber aus didaktischen Gründen ist es sicherlich nicht ganz wenig sinnvoll, diese Begriffe noch aufrechtzuerhalten. Also es kommt letztendlich über von Willebrand-Faktor und Kollagen zu einer letztendlich Thrombozytenaktivierung, Thrombozytenfropfbildung und zu einem primären Wundverschluss. Und parallel letztendlich zur zellulären, also thrombozytären Gerinnung, wird auch die plasmatische Gerinnung aktiviert. Und das ist im Wesentlichen hier über Gewebefaktor, also hier diese lila Rechtecke symbolisch dargestellt. Gewebefaktor ist physiologischerweise wo exprimiert, wo befindet sich der Gewebefaktor normalerweise. Deswegen heißt er auch Gewebefaktor im Gewebe. Der befindet sich im Gewebe, also in Fibroblasten. Das heißt also nicht im zirkulierenden Blut, weil sonst würden wir ständig im Blut Gerinnung haben, sondern der Gewebefaktor ist extrazellulär und kommt es halt zu einer Gewebsverletzung, also zu einem Trauma, dann wird Gewebefaktor letztendlich dem Blut exponiert. Gewebefaktor ist in geringen Mengen auch in der Blutgefäßwand, aber vor allen Dingen auch extrazellulär in den Fibroblasten. Und über die plasmatische Gerinnung wird dann Prothrombin zu Thrombin letztendlich aktiviert. Wie das geschieht, zeige ich Ihnen gleich noch. Und Thrombin ist letztendlich ein wesentlicher Agonist, also wesentlicher Aktivator der thrombozytären Blutgerinnung und führt dann zu einer Fibrinbildung auf der einen Seite, eben aber auch auf der anderen Seite zu einer starken Thrombozytenaktivierung. Und das zeigt halt die enge Verzahnung zwischen zellulärer Hämostase, also Thrombozyten, und plasmatischer Hämostase. Hier ist einmal die komplexe Gerinnung dargestellt. Sie wissen, so in Lehrbüchern findet man das immer noch, intrinsisches und extrinsisches Gerinnungssystem. Diese Begriffe hat man eigentlich auch verlassen, weil es eine Vielzahl von Verbindungen gibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Mechanismen der Blutgerinnung gibt. Ein Mechanismus, und das ist in vivo sicherlich unter physiologischen Bedingungen der bedeutendere, ist die Aktivierung der Blutgerinnung über Gewebefaktor 7a. Und dieser Gewebefaktor 7a aktiviert Faktor 9 zu 9a, aber auch Faktor 10 zu 10a. So läuft die In-Vivo-Gerinnung ab. Aber wir wissen auch, wir können Blutgerinnung über das intrinsische System, also über das Kontaktsystem aktivieren, zum Beispiel an unphysiologischen Oberflächen bei der Herz-Lungen-Maschine oder zum Beispiel auch bei Hämodialyse, Hämofiltration kommt es auch zur Aktivierung des Kontaktsystems und das läuft über Faktor 12, Faktor 11. Das ist natürlich relativ kompliziert. Wir haben halt immer grundsätzlich mehrere Spieler in der Blutgerinnung. Wir haben Aktivatoren, wie hier Faktor 7a, Gewebefaktor ist der Kofaktor, also nicht enzymatischer Kofaktor. Und dann haben wir Substrate, wie hier der Faktor 10 oder Faktor 9, der dann aktiviert wird in die aktivierte Form. Und diese aktivierte Form aktiviert dann quasi wie in einer Kaskade letztendlich die runtergelagerten Eiweiße wie Faktor 10a. Das ist ein kompliziertes Schema. Am Ende entsteht halt lösliches Fibrin und dieses lösliche Fibrin wird dann durch Faktor 13a, was auch durch Thrombin hier aktiviert wird, letztendlich ein quervernetztes Fibrin-Gerinnsel gebildet, sodass letztendlich erst durch diese Quervernetzung über Faktor 13a ein stabiles Gerinnsel entsteht. Das ist natürlich schwierig, sich zu merken, deswegen versucht man das Ganze zu vereinfachen. Wie gesagt, in vivo läuft die Blutgerinnung im Wesentlichen über Gewebefaktor 7a ab. Also ich habe letztendlich eine Gewebsverletzung, die Fibroblasten tragen Gewebefaktor auf ihrer Oberfläche und dieser Gewebefaktor bindet dann Faktor 7a, der immer in gewissen Mengen in der Zirkulation vorkommt. Und dieser Komplex aus 7a, ein Gewebefaktor aktiviert Faktor 10 zu 10a, also es entsteht aus einem Proenzym Enzym und 10a aktiviert Prothrombin zu Thrombin. Das ist letztendlich die Schlüsselreaktion der plasmatischen Gerinnung. Ich sagte Ihnen ja eingangs schon, dass Thrombin auch die Thrombozyten aktiviert, aber Thrombin ist deswegen auch ein Schlüssel-Eiweiß oder Schlüsselenzym, weil es eine Vielzahl von Rückkopplungsmechanismen letztendlich initiiert. Ein Rückkopplungsmechanismus ist, dass Thrombin Faktor 5 in Faktor 5a umwandelt, also in die aktivierte Kofaktorform, und aber auch Faktor 8 in Faktor 8a. Faktor 8 kennen Sie woher? Es gibt ja ein schweres Krankheitsbild, bei dem der Faktor 8 erniedrigt ist. Deswegen zeige ich, dass der Faktor 8 wichtig ist. Bei welcher Erkrankung? Bei der Hämophilie A. Bei der Hämophilie A fehlt der Faktor 8 oder ist erniedrigt. Und damit kann letztendlich Thrombin weniger Faktor 8a bilden. Faktor 9 ist bei der Hämophilie B erniedrigt und Faktor 9 ist eben das Enzym. Das ist der Kofaktor, der durch Thrombin aktiviert wird. Und das ist letztendlich das Prinzip der Blutgerinnung. Ich entwickle Thrombin in geringer Konzentration und durch diese positiven Rückkopplungsmechanismen, nämlich Aktivierung von Faktor 5 zu 5a und Faktor 8 zu 8a, wird diese Reaktion deutlich verstärkt. Das nennt man auch Thrombin-Burst im englischsprachigen Gebrauch, weil dann letztendlich diese Kombination aus 9a, 8a wieder Faktor 10 bildet und Faktor 5a ist ein Kofaktor für Faktor 10a. Das heißt also, die Thrombinbildung in geringer Menge verstärkt sich selbst über diese positiven Rückkopplungsmechanismen, sodass am Ort des Bedarfs, also am Ort der Verletzung, sehr viel Thrombin in kurzer Zeit entsteht und damit letztendlich ein Fibrin-Gerinnsel. Thrombin, hatte ich Ihnen ja in der vorherigen Folie auch gesagt, aktiviert auch Faktor 13 zu Faktor 13a und dann erst entsteht dieses stabilisierte Fibrin-Gerinnsel. Jetzt weg von der Physiologie zur Klinik. Was gibt es letztendlich überhaupt für Symptome und Befunde von Patienten mit Blutungsneigung, also mit hämorrhagischer Diathese? Und das ist wichtig. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt und sagt, er blutet, dann müssen Sie konkret fragen, was haben Sie denn für Blutungssymptome und vielleicht dann auch oder sicher fragen, zum Beispiel nach Operationen an Dinge, an die sich der Patient vielleicht gar nicht so spontan erinnert. Und das sind einmal hier tabellarisch dargestellt Symptome und Befunde, die für eine Blutungsneigung sprechen können. Pettichen sind was? Das sind so flohstichartige Einblutungen. Die treten meistens bei welcher Gerinnungsstörung auf? Typisch? Bei Thrombozytopenien, exakt. Dann Hauthämatome, Muskelhämatome ist ebenfalls ein Leitsymptom. Das ist selbstredend. Was ist letztendlich, für welche Erkrankung ist das ein typisches Symptom? Hauthämatome, Muskelhämatome. Natürlich für Koagulopathien, vor allen Dingen für Hämophilie A oder Hämophilie B, zumindest wenn es schwer ist. Also wenn Sie durch Frauen fragen, haben Sie Hämatome nach Bagatelltraumata, sag mal, das berichtet letztendlich jede zweite Frau, Männer etwas seltener, weil das ist halt etwas Häufiges. Also nicht jeder, der Hämatome nach Bagatelltraumata hat, hat eine Blutgerinnungsstörung. Aber wenn es zu Muskelhämatomen kommt, ohne adäquates Trauma, ist das natürlich verdächtig. Und die Gelenkblutung ist letztendlich ein typisches Symptom, Leitsymptom für welche Erkrankung? Es ist relativ ausschließlich. Ich meine, wenn ein junger Mensch ohne Trauma eine Gelenkeinblutung bekommt, dann ist das in der Regel eine Hämophilie A oder Hämophilie B. Natürlich, wenn ein 70-Jähriger mit einer Arthritis, Arthrose des Kniegelenks einblutet, kann das auch andere Gründe haben, insbesondere nach Trauma. Aber eine spontane oder nach Minimaltrauma aufgetretene Gelenkblutung ist immer verdächtig für eine Hämophilie. Epistaxis, also Nasenbluten. Was sind die häufigsten Ursachen für Nasenbluten? Meistens ja kein Grund für eine Blutungsneigung, sondern Bluthochdruck beim älteren Menschen oder natürlich auch beim jüngeren. Und was sonst? Wenn beim 14-jährigen, sonst gesunden Jungen oder Mädchen Nasenbluten auftritt, woran muss man denken? Bitte? Koks, hat einer gesagt? Oder habe ich das falsch gehört? Kann auch sein, klar. Locus Kieselbachi, also letztendlich vaskuläre Veränderungen in der Nasenschleimhaut. Dann Blutung nach Verletzung oder Operation. Da muss man vor allen Dingen fragen nach Operationen im Schleimhautbereich. Also Weisheitszahnextraktion. Beim 50-Jährigen liegt das vielleicht schon sehr Jahrzehnte her, kann er sich gar nicht mehr erinnern. Oder Tonsillektomie. Das sind letztendlich extreme Herausforderungen für das Blutgerinnungssystem, weil man das nicht so gut vernähen kann, nicht so gut Wundstillung machen kann, wie zum Beispiel nach einer Appendektomie. Und deswegen ist immer ganz wichtig, Blutungen nach Verletzungen und Operationen, insbesondere Weisheitszahnextraktion, Tonsillektomie, nachzufragen, weil das sind zum Beispiel typische Symptome für Patienten mit von Willebrand-Syndrom oder mit einer Thrombozytenfunktionsstörung. Menorrhagien, also letztendlich verstärkte Menstruationsblutung, kann natürlich hormonelle Ursachen haben, kann letztendlich auch lokale Ursachen haben, zum Beispiel Uterusmyome, kann aber auch Ausdruck einer Blutgerinnungsstörung sein. Und an welche Blutgerinnungsstörung muss man vor allen Dingen denken, wenn Frauen eine verstärkte oder verlängerte Regelblutung haben? Wenn alle anderen Ursachen gynäkologischerseits ausgeschlossen worden sind? Das Von-Willebrand-Syndrom. Das Von-Willebrand-Syndrom ist die häufigste Erkrankung und macht vor allen Dingen Blutungen nach Operationen im Schleimhautbereich, aber eben auch verstärkte Regelblutung. Und es gibt Untersuchungen, dass ungefähr jede sechste Frau, die verstärkte oder verlängerte Regelblutungen hat, letztendlich ein Von-Willebrand-Syndrom hat, bei denen andere Ursachen ausgeschlossen worden sind. Metrorrhagien, also Zwischenblutungen, hat meistens hormonelle oder was für Ursachen, wenn es Zwischenblutungen kommt, bei Frauen, insbesondere bei, sag ich mal, im höheren Alter. Tumorerkrankung, Endometriumkarzinom oder Cervixkarzinom. Dann ist natürlich wichtig, weil viele dieser Erkrankungen vererbt werden, x-chromosomal rezessiv bei der Hämophilie A oder Hämophilie B oder autosomal dominant oder rezessiv, dass man nach einer Familienanamnese fragt. Und last but not least, die Medikamentenanamnese. Es gibt heutzutage natürlich viele Patienten, die sogenannte Blutverdünner einnehmen, also Antikoagulantien, antithrombotische Substanzen wie ASS, Clopidogrel, Vitamin-K-Antagonisten oder eins von diesen neuen Substanzen. Es gibt aber auch viele Medikamente, bei denen letztendlich eine unerwünschte Arzneimittelwirkung eine Thrombozytenfunktionsstörung ist. Denken Sie zum Beispiel an SSRI bei Patienten mit psychischen Erkrankungen. Also es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die Thrombozytenfunktionsstörungen oder andere Gerinnungsstörungen machen. Also ganz wichtig. Wir können letztendlich diese Blutungssymptome in Leitsymptome letztendlich einordnen. Und ein Leitsymptom sind petechiale oder, wenn sie symmetrisch auftreten, purpuriforme Blutungen. Und das ist insofern ein Leitsymptom, weil Patienten mit Petechien meistens ganz klar was für eine Ursache haben. Eine Thrombozytopenie, seltener Thrombozytopathie, aber meistens Thrombozytopenie. Dann Gelenkblutung, Weichteilblutung, klassisches Leitsymptom für die Hämophilie A oder Hämophilie B. Wie gesagt, gibt es auch bei anderen, aber insbesondere bei jemand, der gesunde Gelenke hat, praktisch nicht ohne adäquates Trauma. Das gleiche gilt für großflächige Haut- oder Muskelhämatome, gibt es natürlich auch bei anderen Koagulopathien. Und dann gibt es natürlich kombinierte Blutungstypen, wo Sie aufgrund des Blutungstyps nicht klar eingrenzen können, was ist das für eine Blutungsneigung. Hier ist einmal die Differentialdiagnose letztendlich dargestellt. Thrombozytopenien, eben meistens Leitsymptom petechialer Blutungen, die können natürlich aber auch Hämatome haben oder beides haben. Seltener mal Thrombozytopathien, das sind meistens eher Patienten, die bei Operationen bluten. Dann Koagulopathien, wie die Hämophilie A oder Hämophilie B oder seltene, inklusive Hyperfibrinolyse. Oder auch Vasopathien, also Patienten mit einer Störung der Gefäßintegrität, muss man auch dran denken. Das ist natürlich schwieriger zu messen. Was sollte man als Laborbasisdiagnostik machen? Also wenn jemand sagt, ich habe eine vermehrte Blutungsneigung, ich bin Bluter, was würden Sie als Laborbasisdiagnostik machen? Und das ist ja letztendlich auch das Ziel der heutigen Stunde und auch im Seminar, dass man jetzt nicht Faktor 1 bis 13 alles ankreuzt und dann mal guckt, was dabei rauskommt, weil man sich letztendlich über die Gerinnung keine Gedanken machen möchte, sondern wirklich gezielte Diagnostik macht. Und dazu gehört eben Anamnese, klinischer Befund und Basisdiagnostik. Und da gibt es eigentlich nur drei Parameter, die man erstmal primär machen sollte. Und das ist einmal die Thrombozytenzahl. Wenn man geübt ist, sollte man sich die Thrombozyten auch anschauen, also die Thrombozytenmorphologie, weil die kann letztendlich auch einen Eindruck geben für bestimmte Erkrankungen. Dann die Thromboplastinzeit nach Quick oder Quickwert ist ja das, was das extrinsische Gerinnungssystem in Anführungsstrichen abdeckt und dann die aktivierte partielle Thromboplastinzeit, die APTT oder meistens wird es kurz PTT bezeichnet, die das intrinsische Gerinnungssystem abzeichnet. Wie gesagt, extrinsisch, intrinsisch für die In-vivo-Gerinnung letztendlich nicht so bedeutsam, weil es halt Quervernetzungen gibt, aber für die Testsysteme ist es sicherlich sinnvoll, noch diese Begriffe aufrechtzuerhalten. Zunächst zur thrombozytären Gerinnungsstörung. Was gibt es für Ursachen? Natürlich Bildungsstörungen. Sie wissen, die Thrombozyten werden ja wie gebildet? Wo kommen die Thrombozyten her? Aus dem Knochenmark, genau, und die werden abgeschnürt aus den Megakaryozyten, aus den Vorläuferzellen. Ne? Also die haben ja keinen Kern mehr, deswegen sind sie auch nicht mal zur Proteinsynthese befähigt. Dann also verminderte Megakaryozytopoese, warum auch immer, zum Beispiel durch eine Leukämie, die die Megakaryozyten im Knochenmark verdrängen. Es kann natürlich sein, dass die Thrombozyten ineffektiv letztendlich gebildet werden, weil die vermindert abgeschnürt werden oder die Thrombozytenvorläufer, die Megakaryozyten, zum Beispiel durch Vitaminmangel oder durch eine Knochenmarkserkrankung, durch eine Stammzellerkrankung vermindert gebildet werden. Dann gibt es natürlich einen erhöhten Verbrauch. Zum Beispiel bei jedem Trauma, bei jeder Infektion werden Thrombozyten vermehrt verbraucht, deswegen steigen die ja auch an. Es gibt auch immunologische Mechanismen, dass plötzlich auf einmal Thrombozyten vom Patienten als fremd erkannt werden. So wie es ja Rheuma gibt, werden gewisse Eiweiße als fremd erkannt, können auch Eiweiße auf der Oberfläche der Thrombozyten als fremd erkannt werden. Dann werden Antikörper gebildet und diese antikörpergebildeten oder antikörpergebundenen Thrombozyten werden dann über Milz, Leber und Knochenmark abgebaut. Es gibt nicht immunologische Mechanismen, zum Beispiel auch bei bestimmten Herzklappenerkrankungen, wo Thrombozyten vermehrt verbraucht werden. Und es gibt natürlich die Sequestration bei Splenomegalie. Das ist eine ganz häufige Ursache letztendlich einer Thrombozytopenie. Wann kriegt man so in unseren Breiten eine Splenomegalie, also eine Milzvergrößerung? Was ist die häufigste Ursache? Also die portale Hypertension bei Leberzirrhose und die häufigste Ursache der Leberzirrhose ist leider der Alkoholkonsum. Natürlich, zweithäufigste sind irgendwelche Viruserkrankungen, chronische Hepatitis B oder C. Das ist hier ein Patient, junge Patientin, die letztendlich, ich weiß gar nicht, wie können Sie das sehen hier oder soll ich das verdunkeln? Bitte? Sehen Sie auch so, genau, ist schönes Wetter. Genau, das sind letztendlich eine Patientin, die abends letztendlich vorm Schlafengehen sich die Hose ausgezogen hat und dann auf einmal diese roten Pünktchen an den Unterschenkeln sah. Das war symmetrisch. Und was sehen Sie da? Was ist das für ein Leitsymptom? Was für ein klinischer Befund? Genau, es sind petechiale Blutungen, also flohstichartige Blutungen. Wie entstehen Petechien? Das sind im Prinzip Erythrozytenaustritte aus den Kapillaren. Das heißt, die Gefäßintegrität ist gestört. Und das liegt halt letztendlich woran? An einer Thrombozytopenie. Also das ist in der Regel eine Thrombozytopenie. Ab welchen Thrombozytenzahlen würden Sie petechiale Blutungen erwarten? Bitte? Werfen Sie mal eine Zahl in den Raum. Unter 50? Ja, also eher unter 20 oder unter 10. Also diese Patientin hatte 6.000. Also petechiale Blutungen treten meistens nie unter 30.000 auf. Das heißt, es sei denn, man hat sich angestrengt. Also natürlich der hydrostatische Druck spielt da eine Rolle. Meistens sind die Thrombozyten dann unter 20 oder auch unter 10.000. Also diese Patientin hatte folgende Basisdiagnostik. Normalen Quick, normalen PTT, Thrombozytenzahl war 6.000 pro Mikroliter. Patientin sonst völlig gesund, kein Fieber, bei der klinischen Untersuchung unauffällig, nimmt keine Medikamente, jung. Was wäre Ihre Verdachtsdiagnose? Übrige Blutbildparameter, HB-Wert, Leukozyten sind normal. Da muss man sagen, ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Immunthrombozytopenie. Also wenn jemand aus völliger Gesundheit eine isolierte Thrombozytopenie entwickelt, ist das meistens eine Immunthrombozytopenie. Das heißt also, Eiweiße werden auf der Thrombozytenoberfläche als fremd erkannt. Das kann zum Beispiel nach Virusinfekten auftreten, das kann bei rheumatologischen Erkrankungen auftreten, kann aber auch idiopathisch, also ohne zugrunde liegende Grundkrankheit auftreten. Und das ist eine Autoimmunerkrankung und wie Autoimmunerkrankungen behandelt man dann, wie auch in diesem Fall, dann mit Steroiden. Zu den Koagulopathien, auch da gibt es angeborene oder erworbene. Hier ist, wie gesagt, es sicherlich nochmal sinnvoll, sich nochmal das extrinsische und intrinsische Blutgerinnungssystem vor Augen zu führen. Wir haben halt ein extrinsisches Gerinnungssystem, was über Gewebefaktor 7a gebildet wird. Das entspricht ja auch dem In-Vivo-System. Nur dass In-Vivo hier Gewebefaktor 7a nicht nur Faktor 10 zu 10a aktiviert, sondern auch 9a zu 8a. Also daher die Verbindung auch zum Intrinsischen. Und das Intrinsische wird im Prinzip über das Kontaktsystem aktiviert. Also ich brauche Calcium, Phospholipide, negativ geladene Oberflächen. Deswegen, wenn Sie Vollblut irgendwie ein Glas geben, Calcium, ist da ja letztendlich drin. Nach ein paar Minuten gerinnt das. Das läuft über das Kontaktsystem. Und ich habe halt hier das gemeinsame System. Und so kann ich das extrinsische System mit der Thromplastin zu einer Quick, das intrinsische System mit der APT abgreifen. Und ich kann dann sagen, in Abhängigkeit, ob hier nur die APDT verlängert ist, muss es hier oberhalb dieses gemeinsamen Systems liegen. Wenn nur der Quickwert erniedrigt ist, bei normaler APDT, muss es eigentlich Faktor 7 sein, weil Gewebefaktor wird ja letztendlich dem System im Gerinnungssystem, also im Plasma, dazugegeben. Oder wenn beides erniedrigt ist, muss das gemeinsame System sein, also Faktor 10, 5, Prothrombin oder Fibrinogen. So kann man dann letztendlich anhand dieser Basisdiagnostik Quick APDT relativ klar eingrenzen, liegt es eher an einer Störung im intrinsischen oder extrinsischen Gerinnungssystem. Das ist ein junger Patient, 8 Jahre, der nach einem Minimaltrauma hier diese Gelenkeinblutung in das rechte Knie bot. Patient hatte normale Thrombozytenzahl, Quick war normal, APDT war 65 Sekunden. Was wäre Ihre Verdachtsdiagnose? Gelenkblutung, Minimaltrauma, die Hämophilie A oder Hämophilie B. Das ist ein anderer Patient mit Hämophilie B, also letztendlich hier Weichteilblutung, spontaner Natur, relativ ausgedehnt, auch ein Patient mit Hämophilie B. viel häufiger als angeborene Blutgerinnungsstörungen oder angeborene Koagulopathien sind natürlich erworbene Blutgerinnungsstörungen, erworbene Koagulopathien. Und da steht natürlich die Lebersynthesestörung an erster Stelle, also bei Patienten mit Leberzirrhose, alkoholischer oder viraler Genese, sind natürlich APDT verlängert, Quickwert erniedrigt und meistens sind auch die Thrombozytenzahlen erniedrigt. Warum? Durch die portale Hypertension entsteht eine große Milz und dann über die Milzsequestration. Dann Vitamin K-Mangel oder Vitamin K-Antagonisten. Wenn jemand zum Beispiel eine Cholestase hat, also einen Gallengangsverschluss, Sie wissen, die fettlöslichen Vitamine, und dazu gehört ja auch Vitamin K dazu, werden letztendlich über Gallensäure resorbiert im proximalen Jejunum. Und wenn letztendlich diese Resorption gestört ist, kommt es zu einem Vitamin K-Mangel. Das kann natürlich auch alimentär sein, zum Beispiel durch Antibiotika. Menschen, die parenteral ernährt werden oder wenig essen, die keine Vitamin K-Substitution bekommen. Es gibt auch letztendlich natürlich Vitamin K-Antagonisten wie Fenpurkumon, Warfarin oder auch Supervarfarine, die Vitamin K-antagonistisch wirken. Wo werden zum Beispiel solche Warfarine oder Vitamin K-Antagonisten eingesetzt? Zum Beispiel in der Bekämpfung von, sage ich mal, Plagegeistern wie Ratten. Also ursprünglich wurde ja Warfarin, das ist ja ein Vitamin K-Antagonist, der in Nordamerika und in den meisten anderen Ländern eingesetzt wird. In Deutschland ist es ja eher Fenpurkumon, das Macomar, ursprünglich als Rattengift entwickelt worden, weil die Ratten dann verbluten, wenn sie diese Substanzen essen. Antibiotika können auch Vitamin K-antagonistisch wirken, letztendlich über die verminderte Produktion von Vitamin K im Darm und auch selbst über einen Vitamin K-antagonistischen Effekt. Also da muss man denken, dann ist typischerweise der Quickwert deutlich stärker erniedrigt, als die APDT verlängert. Bei einer disseminierten intervasalen Gerinnung kommt es ja zu einer Aktivierung der Gerinnung über Gewebefaktor. Genauso bei der Hyperfibrinolyse wird die Fibrinolyse aktiviert. Verlustkoagulopathie, denken Sie daran, wenn ein Mensch, sage ich mal, 1, 2, 3 Liter verliert beim Polytrauma, wenn Patienten zu einer Raschke letztendlich verlegt werden über den Hubschrauber, haben die häufig schon Blutverlust von mehreren Litern zum Teil. Und da werden natürlich auch die Gerinnungsfaktoren, die Thrombozyten, gehen verloren. Dann Medikamente, hatte ich schon drüber gesprochen. Viele wirken über eine Thrombozytenfunktionshemmung, ASS oder Clopidogrel. Und selten gibt es auch mal Inhibitoren. Dies ist halt eine Mitte 60-jährige Patientin, die erstmals auffiel, wenige Wochen vor der Vorstellung beim Zahnarzt im Rahmen einer Zahnreinigung kam es zu relativ ausgeprägten diffusen Blutungen, sodass der Zahnarzt sagte, gehen Sie mal zum Hausarzt, lassen Sie mal die Gerinnung abklären. Der hat brav die Basisdiagnostik gemacht. Thrombozyten normal, Quick normal, APDT war 84 Sekunden. Hat er gedacht, das kenne ich irgendwie noch aus dem Krankenhaus, APDT ist häufig verlängert, machen wir nichts daraus. 2 Wochen später wurde die Patientin letztendlich mit Zeichen eines hypovolemischen Schocks aufgenommen. Also sie hatte niedrigen Druck, hohe Herzfrequenz und die Patientin hatte hier diese ausgedehnten Hämatome im Bereich der Brust und im Bereich des Bauchwandes und der Oberschenkel. Das waren, wie gesagt, spontane Hämatome. Das war nicht, nachdem sie die Treppe runtergefallen ist, sondern spontane Hämatome. Und erneut fiel auf, dass die APDT auf fast 90 Sekunden verlängert ist bei normalem Quickwert, normaler Thrombozytenzahl. Haben Sie da eine Verdachtsdiagnose? Ja, Hämophilie ist schon richtig. Was ist ungewöhnlich für die Hämophilie A oder Hämophilie B? Es gibt 2 Dinge, die eigentlich ungewöhnlich sind. Weiblicher Patient, genau, weil die Hämophilie wird wie vererbt? Nee, autosomal nicht. Wenn es nicht autosomal ist, dann? X-chromosomal, genau. X-chromosomal rezessiv, das heißt, in der Regel sind nur die Männer die Betroffenen, die Frauen sind die Überträgerinnen. Und das Alter, genau. Das passt natürlich auch nicht dazu, weil, wie gesagt, es gibt schon Überträgerinnen, weil die haben ja beide X-Chromosome und Sie wissen ja, die X-Chromosomen-Inaktivierung kann asymmetrisch sein. Insofern kann es schon mal sein, dass auch Überträgerinnen einen Blutungsphänotyp haben, obwohl sie ein gesundes X-Chromosom haben, aber wenn mehr von dem gesunden X-Chromosom inaktiviert wird als von dem Kranken, dann können die auch mal so 20% Faktor 8 Aktivität haben. Aber Alter, spätes Manifestationsalter ist letztendlich auch ungewöhnlich, aber die Patientin hat trotzdem eine Hämophilie, eine erworbene Hämophilie. Ja, genauso wie die Immunthrombozytopenie eine erworbene Erkrankung ist, kann natürlich auch eine Hämophilie letztendlich durch Antikörper gegen Faktor 8 entstehen. Ganz, ganz selten. Wir haben, sage ich mal, weil wir einen großen Einzugsbereich haben, ungefähr 10, 15 Patienten pro Jahr. Und das Wichtigste ist, dass man dran denkt. Also wenn jemand eine ausgeprägte Blutungsneigung hat, PDT-Verlängerung bei normalen Quick- und Thrombozyten, muss man an eine erworbene Hämophilie denken. Man kann dann, das sehen wir noch im Seminar, einen Plasma-Mischversuch machen. Da kriegt man raus, dass die Patientin einen Inhibitor hat. Hier nochmal kurz dargestellt die komplexe Pathophysiologie bei Leberzirrhose. Sie wissen ja, dass die meisten Gerinnungsfaktoren in der Leber produziert werden. Eigentlich alle, bis auf eine Ausnahme, werden alle Gerinnungsfaktoren in der Leber produziert. Was ist die Ausnahme? Das ist ja der Faktor, der selbst bei schwerer Leberzirrhose immer noch normal bleibt. Oder zwei Ausnahmen, die sind aber miteinander. Das ist der Faktor 8 und von Willebrand-Faktor. Also Faktor 8 und von Willebrand-Faktor werden ja in der Endothelzelle produziert. Und Endothelzellen gelten selbst in der zirrhotischen Leber nicht kaputt. Und außerdem gibt es ja noch andere Endothelzellen. Also alle Faktoren bis auf Faktor 8 von Willebrand-Faktor werden in der Leber produziert. Natürlich hat die Leber auch die Aufgabe, die Abbauprodukte zu eliminieren. Sie produziert die Inhibitoren. Und dieser Faktorenmangel führt natürlich zu einer Koagulopathie, also Quickfetterniedrigung, APDT-Verlängerung. Der Inhibitormangel, weil zum Beispiel auch Antithrombin, Protein C, Protein S fehlt, führt zu einer Hyperkoagulabilität. Hyperkoagulabilität heißt was? Vermehrter Gerinnbarkeit. Deswegen bluten ja nicht nur Leberzirrhose-Patienten, sondern die kriegen auch Thrombosen, zum Beispiel Fortader-Thrombosen. Die können bluten, vor allen Dingen woraus? Bluten Patienten mit portaler Hypertension bei Leberzirrhose aus Ösophagusvaritzen. Das ist ja, sag ich mal, eine schwere Komplikation, weil das sind ja große venöse Blutleiter. Und die Patienten haben häufig eine Thrombozytopenie und aufgrund der portalen Hypertension eine große Milz und dadurch eine Thrombozytensekrestation. Also die Pathogenese der Blutungs- und Thromboseneigung bei Leberzirrhose ist ziemlich komplex. Und dieses komplexe Geschehen sollte man in der Regel, es sei denn, es blutet jemand oder hat eine Thrombose, nicht eingreifen, weil da kann man eigentlich nur alles falsch machen. Dies ist ein anderer junger Mann, Anfang 40, der letztendlich sich am Vortag schlecht gefühlt hat, grippig gefühlt hat, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber bis 40 Grad Celsius, Schüttelfrost und sich ins Bett gelegt hat. Und am anderen Morgen konnte seine Frau ihn nicht aufwecken und sah letztendlich dieses Krankheitsbild. Das ist, sag ich mal, hier so livide Verfärbung des Vorfußes, dann auch so Blasenbildung, zum Teil Einblutung, zum Teil auch flächere Einblutung, zum Teil hier diese schwarzen Flecken, richtig Nekrosen. Haben Sie eine Vorstellung, was es sein konnte? Der Patient wurde dann halt mit dem Rettungswagen hier in unsere Klinik gebracht. Der hatte Fieber, 40 Grad Celsius, war nicht mehr ansprechbar, hatte Blutdruck von 80 zu 60, eine Herzfrequenz von 150. Ja. Richtig, genau. Sepsis, Verbrauchskoagulopathie, also eine disseminierte intravasale Gerinnung. Daran muss man denken. Bei welcher Erkrankung, zum Beispiel im Kindesalter, sieht man so ein Bild? Zum Beispiel bei Meningokokken-Sepsis, da nennt sich das ein Waterhouse-Friedrichsen-Syndrom, wenn es zu Einblutung in der Nebenniere kommt. Aber das gibt es eben auch bei letztendlich Erwachsenen. Ne? Was ist so die häufigste Ursache für eine disseminierte intravasale Gerinnung? Bei uns in unserem Breiten, Rickettsien oder sowas, haben wir eher selten. Oder Ebola sieht auch so aus, ne? Aber das haben wir ja hier Gott sei Dank nicht. Also Meningokokken-Infektionen, vor allem Kindesalter, jungen Erwachsenenalter, kann eine disseminierte intravasale Gerinnung machen oder auch Pneumokokken. Dies war ein Patient, der ist als Kind vom Baum gefallen, ist splenektomiert worden, weil er einen Milzriss hatte und der ist nicht geimpft worden. Und das ist so ein überwältigendes Postsplenektomie-Infektionssyndrom, also schwere Pneumokokkeninfektion, weil milzlose Patienten haben ja Probleme mit verkapselten Bakterien. Das ist einmal die Pathophysiologie der disseminierten intervasalen Gerinnung. Das ist ja keine Erkrankung selbst, sondern es ist ein Komplex von Symptomen. Das heißt, eine DIC kriegt man nur, wenn man eine Grundkrankheit hat. Man braucht irgendwie eine Grundkrankheit und das ist meistens eine systemische Entzündungsreaktion auf dem Boden einer Infektion. Also hier waren das Pneumokokken, können Meningokokken sein, können aber auch Protozoen, Viren, zum Beispiel Ebola sein. Also eine Vielzahl von möglichen Ursachen, geburtshilfliche Komplikationen, zum Beispiel Fruchtwasserembolie oder auch Tumorerkrankungen, können eine disseminierte intravasale Gerinnung machen. Also es ist erstmal unspezifisch. Wichtig ist, die Grunderkrankung zu identifizieren und zu behandeln. Also Sie können noch so gut mit der Gerinnung letztendlich sich beschäftigen und das kennen. Die Grundkrankheitsbehandlung ist das Entscheidende. Und diese Grundkrankheit macht letztendlich eine Gerinnungsaktivierung und da kommt der Gewebefaktor wieder ins Spiel. Und dieser Gewebefaktor, der ja normalerweise extrazellulär liegt, der wird dann intrazellulär exprimiert, vor allen Dingen Monozyten, Endothelzellen. Das heißt, also das strömende Blut hat auf einmal plötzlich viel Gewebefaktorexposition und dann kommt es letztendlich zu einer intravasalen Mikrothrombosierung, weil Thrombin und Fibrin entsteht. Und das ist letztendlich das Entscheidende zu einer Multiorgan-Dysfunktion. Ist natürlich klar, wenn im ganzen Körper Gerinnsel sich entwickeln, vor allen Dingen Leber, Niere, Lunge, dann kommt es zum Ausfall dieser kritischen Organe. Was wir dann sehen, ist letztendlich ein Verbrauch von Thrombozyten. Also dieser Patient hatte 60.000 Thrombozyten, ein Quick von 50% und eine APT-Verlängerung auf 70 Sekunden. Also gar nicht jetzt mal so dramatisch, aber da war eben alles erniedrigt. Und letztendlich auch die Fibrinolyse wird aktiviert, sodass man, das sah man ja bei den Patienten, eine Blutungsneigung von außen sieht. Aber der Patient stirbt in der Regel nicht an der Blutung, sondern der stirbt letztendlich an den Thrombosen, an dem Multiorgan-Dysfunktionssyndrom. Deswegen ist die Gerinnungstherapie wie auch die Diagnostik immer nur eine flankierende Maßnahme. Entscheidend ist immer, die Grundkrankheit zu behandeln. Wie kann ich die Diagnose stellen? Wie gesagt, ich brauche eine typische Grunderkrankung. Ich brauche eine progrediente oder Hinweise für eine progrediente Systemaktivierung. D-Dimere steigen an. Das sind ja Fibrin-Spaltprodukte. Antithrombin als Inhibitor fällt ab. Und dann eben die globalen Gerinnungsparameter, Thrombozyten, Quick, APT. Wenn man das messen kann, auch Fibrinogen. Das ist letztendlich dann die Zeichen einer Verbrauchskoagulopathie. Jetzt eine andere Patientin, 41 Jahre, die folgende Vorgeschichte hatte. Die ist cholezystektomiert worden bei cholezystolithiasis. Und am 9. postoperativen Tag, das ist schon ein paar Jährchen her, wo man heutzutage nach Cholezystektomie ja eigentlich schon längst zu Hause ist, entwickelte die Patientin eine livide Schwellung des linken Arms und innerhalb weniger Stunden massivste Schmerzen, Marmorierung und Blasenbildung. Und das ist hier letztendlich das Bild. Das sieht ein bisschen anders aus als das eben genannte Bild. Und das war letztendlich nur auf den linken Arm beschränkt. Was Sie hier sehen, sind ebenfalls diese Blasenbildung. Also wenn die Haut sich in Blasen ablöst, ist das immer ein Alarmzeichen. Das heißt, dann ist letztendlich Haut zugrunde gegangen. Und was Sie auch sehen, ist hier eine livide Verfärbung des linken Arms. Woran muss man denn als erstes erstmal denken? Was macht man da als nächstes? Also die Patientin hatte ja massivste Schmerzen. Da müssen wir ja relativ schnell handeln und die richtige Entscheidung treffen. Wir tasten erstmal den Puls. Also Puls, Arteria radialis, ulnaris war nicht tastbar. Und dann würde man als nächsten Schritt letztendlich eine Doppler- oder Duplexsonographie machen, also mit Ultraschall gucken, hat die Patient überhaupt einen arteriellen Fluss? Ist das zum Beispiel ein arterieller Verschluss? Aber was spricht gegen arteriellen Verschluss? Wie sieht ein arterieller Verschluss aus? Kann ja sein, dass hier die Arteria axillaris verschlossen ist durch einen Thrombus. Wie würde das aussehen? Kalt und weiß. Also das ist ja hier blau, das heißt, das ist zyanotisch. Das heißt, da fließt irgendwie noch ein bisschen Blut, aber da wird das Blut fließt zu langsam. Und was man dann sah in der Duplexsonographie, war ein kompletter Verschluss sämtlicher tiefer und oberflächlicher Venen des linken Arms, also Thrombosen, und als Folge letztendlich ein fehlender arterieller Fluss. Und das gibt es im Begriff Phlegmasia cerulea dolens. Das ist einfach nur eine Beschreibung, weil es blau ist und wehtut und der Patient natürlich seinen Arm nicht mehr oder sie nicht mehr bewegen kann. Also ein kompletter Verschluss des venösen, oberflächlichen und tiefen Venensystems. Und wenn alles verschlossen ist, kann natürlich auch die arterielle Zirkulation nicht mehr funktionieren. Und haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Patientin, 9. postoperativer Tag, plötzlich auf einmal kompletter Verschluss aller Venen des linken Arms. Also eine disseminierte intravasale Gerinnung, sagt er disseminiert, kann es eigentlich nicht sein, weil Grundkrankheit passt nicht, er hat kein Fieber gehabt, eigentlich so völlig gesund, außer die Operation vor 9 Tagen. Und jetzt ist er auf den linken Arm beschränkt. Jemand eine Idee, was das sein kann? Bitte? HIT hat, glaube ich, jemand gesagt, oder habe ich das? Also heparin-induzierte Thrombozytopenie, daran muss man denn denken, weil natürlich heutzutage fast alle Patienten Heparin bekommen. Und Heparin bekommen die weshalb? Damit sie keine Thrombosen, also keine Blutgerinnsel bekommen nach einer Operation. Das würde ja so 5-10% der Patienten ohne Heparin bekommen. Und es gibt eben eine Heparin-unverträglich oder eine allergische Art allergische Reaktion. Und das ist eben die Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Also das, was ich eigentlich verhindern will, erzeuge ich mit diesem Medikament. Und das ist ja gar nicht so selten. Also 1-2% der Patienten, die Heparin bekommen, entwickeln, zumindest bei unfraktioniertem Heparin, bei den kleineren niedermolekularen Heparin-Molekülen ist das seltener, entwickeln dieses schwere Krankheitsbild. Und hier ist mal die Pathogenese dargestellt. Ich brauche Plättchenfaktor 4. Plättchenfaktor 4 ist letztendlich ein Glykoprotein, was hier in den Thrombozyten, in den Granula drin ist. Und das hat letztendlich seine Funktion, dass es physiologisch die Gerinnung reguliert, indem es halt Heparine, die ja auch physiologischerweise vorkommen, letztendlich inhibiert. Und ich habe Heparin, das wird der Patientin quasi zugeführt als Thromboseprophylaxe. Und wenn es jetzt bei Akutphasereaktionen, das ist ja postoperativ, können manche Menschen Antikörper entwickeln, das sind hier diese IgG-Antikörper, und die bilden sich dann gegen diesen Plättchenfaktor 4-Heparin-Komplex. Also Plättchenfaktor 4 bindet dann Heparin. Der Patient entwickelt Antikörper, deswegen dauert das in der Regel ja 7-10 Tage, bis dieses Krankheitsbild sich manifestiert. Und diese IgG-Antikörper-Komplexe aus Plättchenfaktor 4, Heparin, IgG, binden dann an die FC-Rezeptoren. Thrombozyten sind ja auch für die Immunabwehr wichtig. Und diese Bindung an die FC-Rezeptoren von Thrombozyten führt dazu, dass die Thrombozyten aktiviert werden, Plättchenfaktor 4 ausgeschüttet wird, Heparin antagonisiert wird, mehr Antikörper gebildet wird und dann entstehen diese thrombozytenreichen Gerinnsel. Also es ist ein schweres Krankheitsbild als Folge einer Medikation, die eigentlich Thrombosen verhindern sollte, aber als Nebenwirkung eben dieses schwere Krankheitsbild erzeugen könnte. Und das ist letztendlich hier kurz die Pathogenese dargestellt. Das ist eine immunologische Reaktion. Die Antikörper dauern meistens 5-10 Tage, bis sie produziert werden. Wie gesagt, unter unfraktioniertem Heparin, was relativ selten eingesetzt, relativ häufig, einer von 100. Und die Thrombozyten fallen nicht wie bei einer Immunthrombozytopenie auf unter 20 oder unter 10.000 ab, sondern meistens unter 100.000 und meistens mehr so um 50% des Ausgangswertes. Und das ist die schwerwiegende Komplikation, so wie bei dieser Patientin mit dieser Phlegmasia cirrhulea dolens, dass eben das, was ich eigentlich verhindern will, nämlich Thrombosen, Lungenembolien, dann durch dieses Medikament entstehen können. 1-2 Drittel aller Patienten entwickeln dann schwere thromboembolische Komplikationen, unter Umständen auch mit Todesfolge. Und wichtig ist, dass man daran denkt und dann Heparin absetzt und auf eine alternative Antikoagulation, zum Beispiel das Agatroban, das ist ein intravenöser Thrombininhibitor, umstellt. Gut, zum Schluss will ich dann auf vaskuläre hämorrhagische Diathesen eingehen. Das sind manchmal angeboren, das ist aber sehr selten, zum Beispiel der Morbus Osler, Bindegewebserkrankungen angeboren, die letztendlich zu einer verminderten Gefäßintegrität führen. Der Worbne, die vaskulär-allergische Purpura, die Purpura senilis, das ist das, was ältere Menschen haben, dünnere Haut, die kriegen natürlich dann auch vermehrt Blutungen. Amyloidose, das ist eine seltene Eiweißablagerung. Wissen, Alzheimer ist eine Amyloidose des Gehirns, aber es gibt eben auch Amyloidose der Gefäßwand. Das ist aber selten. Morbus Cushing oder Steroide führen zu einer verminderten Gefäßintegrität oder Skorbut, der Vitamin-C-Mangel. Das ist ein Patient, der zu uns in der Ambulanz kam, 75 Jahre zur Abklärung einer etwaigen Blutungsneigung, weil der hatte gastrointestinale Blutung, hatte eine Anämie, HB von 7, Globaltest, Quick normal, PDT normal, Thrombozytenzahl normal. Haben Sie eine Idee, was der haben könnte? Er sagte, seine Mutter hätte das Gleiche gehabt im Alter. Das ist ein Morbus Osler. Das ist ein Morbus Osler, weil das sind hier keine Petechien, die können Sie wegdrücken. Das sind Angiodysplasien. Und diese Angiodysplasien, die sind in der gesamten Schleimhaut. Die sind in der Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, Magen-Darm-Trakt. Das ist letztendlich ein sehr frustrierendes Krankheitsbild, weil Sie können das schlecht beeinflussen. Sie können jetzt nicht all diese Angiodysplasien weglasern. Das ist letztendlich ein Zeichen einer vaskulären hämorrhagischen Diathese, letztendlich mit einer entsprechenden Blutungsneigung. Die Gerinnung ist völlig normal. Das ist ein anderer junger Mann, der 6 Wochen, bevor er diese Hautsymptome hatte, einen Infekt der oberen Atemwege hatte, Halsschmerzen, Fieber hatte. Und 6 Wochen später kriegte der Durchfall, starke Bauchschmerzen und eine Makrohämaturie und hier letztendlich diese Hautveränderung. Das sind keine Petechien, sondern das sind so richtig vaskulitische Hautveränderungen mit Einblutungen und auch Hautnekrosen. Haben Sie eine Vorstellung, was das sein könnte? Das ist eine Purpura Schönlein-Henoch. Das ist eine Immunkomplex-Vaskulitis. Da werden IgA Immunkomplexe nach Virusinfektion oder Streptokokkeninfektion in den Gefäßwänden abgelagert und die Haut ist das, was man sieht und in der Niere und im Magen-Darm-Trakt sieht das letztendlich genauso aus. Gut, wenn man jetzt letztendlich aufgrund der Anamnese und dem klinischen Befund und Quick-PDT-Thrombozytenzahl letztendlich die Differentialdiagnose eingrenzen kann, dann würde man auf die Laborspezialdiagnostik eingehen. Blutungszeit wird heutzutage eigentlich kaum noch gemacht, das ist ja ein In-vivo-Test. Da muss man Fibrinogen, Thrombinzeit gegebenenfalls ergänzen. Von Willebrand-Faktoraktivität, Sie wissen, von Willebrand-Syndrom ist die häufigste Blutgerinnungsstörung, geht nicht in die Globaltests ein. Das wäre der nächste Schritt bei Patienten mit unerklärter Blutungsneigung. Faktor 13 geht auch nicht in die Globaltests ein, also insbesondere wenn Sie Patienten haben, die verzögert Nachblutung haben nach Operationen, müssen an Faktor 13-Mangel denken, da gibt es einen speziellen Test und Antiplasmin ebenfalls. Thrombozytenfunktionsstörungen können Sie auch nur durch eine Thrombozytenagometrie identifizieren und im Zweifelsfall oder bei begründeter Verdachtsdiagnose müssen Sie eine Einzelfallfaktorenanalyse durchführen. Insgesamt kann man aber letztendlich aufgrund einer gezielten Anamneseerhebung, Erhebung des klinischen Befunds und der Globaltest dann gezielt diese Einzelfaktor oder diese Spezialdiagnostik anfordern, damit es letztendlich auch nicht zu unnötigen Kosten kommt. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir werden dann im Seminar dann in kleineren Gruppen mit Ihnen interaktiv einzelne Fälle durchsprechen und auch mit Ihnen besprechen, in welcher Situation man diese Spezialdiagnostik anfordern sollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?